Facettenreiches Sultanat. Oman, der Reisepodcast.
Hallo und willkommen zum Oman-Reisepodcast. Ich bin Henry Barchet und in dieser Episode tauchen wir in die Geschichte des Sultanats ein. Mein Gast ist Peter Franziski. Er ist Autor des Reiseführers Reise-Know-how Oman und Inhaber des Spezialreiseveranstalters Bedu Expedition. Hallo Peter, freue mich, dass wir von dir einiges über die Vergangenheit, aber auch über die gelebte Geschichte in Oman erfahren.
Ja, hallo Henry, schön, dass wir uns hier treffen. Und ich bin Peter, ich möchte euch heute gerne ein bisschen erzählen zur Geschichte und zur Gegenwart von Oman und vielleicht auch, wie man Oman so erleben kann.
Wenn wir mal in die Geschichte zurückgehen, was weiß man denn über die ersten Siedler, die in dieser Region waren?
Ja, das ist, wenn wir ganz weit zurückgehen, noch ein bisschen im Dunkeln. Oman ist schon seit langer, langer Zeit besiedelt, seit weit über 5000 Jahren. Aber die archäologische Erforschung des Landes, die steht eigentlich noch am Anfang. Man gräbt hier und da, hat viele alte Siedlungen entdeckt, aber so richtig viel weiß man noch nicht, außer dass eben die Geschichte lang ist. Man muss dazu auch immer bedenken, Oman ist heute ein Wüstenland, aber früher war es viel grüner. Das heißt, früher haben die Menschen zum Teil an Flüssen gelebt, die es heute gar nicht mehr gibt. Und die Archäologie und diese Geschichte dazu ist aber wichtig, um das alles zu verstehen. Und die Omanis sind auch sehr stolz darauf, auf ihre lange Geschichte.
Es gibt aber ein Volk, von dem man etwas mehr weiß, das maßgeblich zur Besiedlung des Oman beigetragen hat.
Ja, es gab im heutigen Jemen, in Marib, einen Staudamm, der sehr wichtig war, der die Bevölkerung dort ernährt hat durch das Aufstauen und das Bewässern der Felder. Und es hat mehrere Dammbrüche in Marib gegeben. Und bei dem letzten Dammbruch, der den Staudamm dann endgültig zerstört hat, ist das Volk der Azd praktisch ausgewandert, ist weggegangen von Marib und hat sich über die ganze arabische Halbinsel verteilt. Und ein großer Teil ist eben nach Oman gegangen. Und viele Omanis sehen heute ihre eigentliche Geschichte in dieser Einwanderung des Volkes der Azd.
Oman liegt an der Weihrauchstraße. Inwiefern war das für die Entwicklung der Region entscheidend?
Ja, das ist schon ein entscheidender Punkt. Wobei man berücksichtigen muss, das ist zwar der Weihrauch, der der Straße den Namen gegeben hat, aber letztendlich war der Weihrauch, der aus dem Süden von Oman stammt und der dann ans Mittelmeer gebracht wurde, erst nach Ägypten, später nach Rom, war ja nur einer von vielen Produkten, die auf dieser Weihrauchstraße gehandelt wurden. Da kamen Gewürze aus Afrika, später Dinge aus China und die Omanis haben so einfach ihre Handelsmacht oder ihre Handelsgeschicke, muss man eigentlich besser sagen, ganz entscheidend ausgebaut und haben Dinge aus Afrika, aus China gebracht, dazu noch ihren eigenen Weihrauch und das Ganze dann eben weiter verhandelt, verschifft und auch auf dem Landweg und sind dadurch zu einem wohlhabenden Volk geworden.
Ein Name ist ja ganz eng mit der Geschichte des Oman verbunden, nämlich der von Sindbad, dem Seefahrer. Welcher Zusammenhang besteht zwischen ihm und Oman?
Ja, die Geschichte von Sindbad, dem Seefahrer, das ist natürlich auch eine schöne Geschichte. Denn es ist eine von vielen, vielen Legenden und Märchen, die in Oman spielt. Und letztendlich ist es gar nicht so wichtig, ob dieses Märchen aus Tausend und einer Nacht tatsächlich auf einer wahren Figur beruht oder nicht. Weil es könnte auf einer wahren Figur beruhen. Und es hat sicherlich auch Vorbilder für diese Figur gegeben in Zuhar an der Küste von Oman. Und für Oman ist die Geschichte deshalb so wichtig, weil sie belegt, dass es eben eine reiche Seefahrertradition hat und dass sich aus dieser Seefahrertradition eine sehr, sehr tolerante und weltoffene Küstenbevölkerung gebildet hat, die immer offen war für fremde Einflüsse und für fremde Menschen. Und das hat sich bis heute so erhalten.
Aus dieser Zeit, als die Omanis ein großes Volk von Seefahrern waren, sind ja auch noch die Schiffe erhalten, denn die traditionellen Dhows, die kann man ja heute noch in Oman sehen und sogar mit ihnen unterwegs sein.
Ja, die Dhows, die heute in Oman immer noch gebaut werden, nicht mehr in Zuhar, sondern jetzt in Sur, da hat jetzt das Plexiglas und das Fiberglas vieles abgelöst, aber es werden immer noch die alten Dhows in der alten Methode gebaut und sie werden zum Teil auch immer noch zum Fischen benutzt.
Es gab dann in der Geschichte von Oman auch eine portugiesische Periode. Haben die Portugiesen auch Spuren in Oman hinterlassen?
Ja, wenn der Besucher in Maskat landet, ist es gar nicht weit zum Hafen von der alten Stadt Maskat. Maskat ist heute eine sehr weitläufige Region, aber es gibt auch eine Art Altstadt und dort mehrere portugiesische Forts. Die Portugiesen kamen Anfang des 16. Jahrhunderts, 1506, 1507, und haben Teile von Oman erobert. Wobei Teile, muss man ganz klar sagen, sie waren nur an der Küste. Sie haben an der Küste Handelsstädte errichtet, mit Forts und Befestigungsanlagen ausgebaut, aber sie waren nie im Landesinneren. Sie waren nur an diesen Küstenorten, um dort selber ihre Seefahrlinien Richtung Indien, Richtung Asien zu sichern, sich Stationen einzurichten. Und an dem Landesinneren hatten die Portugiesen gar kein Interesse. Und die Omanis sind da heute auch immer noch sehr stolz drauf, dass das Landesinnere niemals von fremden Mächten besetzt war.
Und dann war schließlich Oman auch noch ein englisches Protektorat. Wie hat sich das auf die Entwicklung des Landes ausgewirkt?
Ja, doch, diese Einflüsse sind natürlich vorhanden, wobei die Engländer, die Briten nie offiziell in Oman waren. Also das war keine offizielle Kolonie und auch die Briten waren hauptsächlich an der Küste, hatten aber über den Sultan einen gewissen Einfluss aufs ganze Land und der ging vom 18., 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts und ist heute immer noch da. Es bestehen gute Beziehungen zwischen Oman und Großbritannien, vor allen Dingen im Regierungs- und im Militärbereich, aber auch im wirtschaftlichen Bereich. Und was für heutige Besucher in Oman sehr angenehm ist, die Briten haben sich nicht in allen Punkten durchsetzen können. Es wird auf der rechten Seite gefahren und es gibt auch das metrische System. Und das ganze Land ist eher an Europa, an Festlandseuropa, als an den Briten orientiert, was jetzt so den rein optischen Eindruck betrifft.
Dass man rechts fahren kann, ist ja auch von Vorteil, wenn man selbst im Oman unterwegs ist, zum Beispiel mit einem Mietwagen. Denn die lange Historie, die spiegelt sich nicht nur in den Dhows wider, sondern auch in mehreren UNESCO-Welterbestätten. Peter, welche sind das?
Ja, Oman hat insgesamt 5 davon. Da haben wir zum einen das Fort von Bahla. Das ist eine große Lehmanlage, ein Wehrfort und Wohnfort, das heute auch renoviert wurde. Da hat man lange dran gebaut, fast 20 Jahre, und heute erstrahlt das in einem Glanz, wie es wahrscheinlich in der Historie nie wirklich war. Aber es ist täglich für Besucher geöffnet und der Besuch lohnt sich auch sehr. Dann haben wir ein bisschen weiter von Bahla, im Westen davon, eine historische Ausgrabungsstätte mit 5000 Jahre alten Gräbern in Ba'at und Al-Ain. Das ist mehr was für archäologisch Interessierte. Es ist auch nicht so ganz einfach zu finden, aber sehr fotogen, weil die Gräber direkt vor einem sehr markanten Berggrat stehen. Kann man auch einfach hinfahren und sich anschauen. Dann gibt es die dritte Stätte, das ist unten in Salala. Alles, was mit Weihrauch zu tun hat. Da gibt es einen alten Weihrauchhafen, ist ungefähr 2000 Jahre alt. Es gibt eine Art Weihrauchplantage zwischen Salala und der nächsten Stadt im Norden. Und all das spiegelt eben die Bedeutung des Weihrauchs wider, die der Weihrauch in der Vergangenheit und auch heute noch für die Omanis hatte. Heute ist das weniger ein Exportgut, wird auch immer noch ein bisschen exportiert, aber das sind nicht die großen Mengen. Aber im Alltag ist der Weihrauch nach wie vor allgegenwärtig, weil die Omanis ihre Kleidung zum Beispiel mit Weihrauch parfümieren. Und wenn man das richtig dosiert, ist das sehr, sehr angenehm. Dann gibt es eine vierte Stelle, das ist oben in Kalhat, in der Nähe von Muscat, zwischen Muscat und Sur. Da gibt es ein weiträumiges Ausgrabungsfeld mit einem Mausoleum. Und das wird gerade renoviert, das ganze Ausgrabungsfeld wird so ein bisschen hergerichtet. Das steht als Symbol für die Seefahrergeschichte des Landes. Und schließlich die fünfte Stätte, sind eigentlich mehrere Stätten, weil Oman hat in den Bergen oben ein sehr ausgeklügeltes Bewässerungssystem, das sogenannte Falatsch-System. Manchmal wird es auch Aflatsch genannt, das ist der Plural von Falatsch. Und diese Falatsch-Kanäle, die bestehen aus mehreren Teilen. Zum einen gibt es unterirdische Stollen, die weit in die Berge reingehen und das Grundwasser anzapfen und es so auf die Felder bringen. Und zum anderen gibt es dann eben ein Kanalsystem, das die Wassermengen dann auf die Felder verteilt. Und daher stammt auch das arabische Wort Falatsch, nämlich vom arabischen Teilen, weil das Wasser auf die Felder aufgeteilt wird. Ich habe da als Tipp das Örtchen Birkat al-Maus, wo es zum einen eben eine Stelle gibt, wo man das super schön sieht, wie das Wasser geteilt wird und dann in kleinen Kanälen immer weiter verzweigt auf die Felder geleitet wird. Und es gibt aber auch einen alten Stollen, den man sehen kann, wo das Wasser aus den Tunneln, aus den Bergen kommt. Und es gibt auch ein schönes Aquädukt, was man wieder hergerichtet hat, was mitten in der Oase steht und auch rein optisch und von der Atmosphäre mitten in dem Palmenhain sehr, sehr schön ist.
Es gibt also viele historische Stätten in Oman, die ich besuchen kann, aber es gibt auch gelebte Traditionen in dem Land. Mit welchen kann ich denn als Besucher in Kontakt kommen?
Ja, das ist ja das Schöne in Oman. Wenn man dort unterwegs ist und insbesondere, wenn man einmal die Hauptstadt verlassen hat, die doch sehr modern ist, dann hat man auf dem Land ständig Kontakt mit Traditionen und Geschichte. Das fängt schon damit an, allerdings auch in der Hauptstadt, nicht nur auf dem Land, dass die Omanis auch heute noch in ihrem Nationaldress rumlaufen, also sehr traditionell gekleidet sind, in ihrem langen weißen Gewand, der Dishdasha, dass sie in der Regel dazu den Massar, das ist das Kopftuch, also der Turban, aufhaben, oder die Kumma, das ist so eine etwas legerere Kappe, die sie tragen, aber immer sehr traditionell und gleichzeitig sehr elegant. Und der zweite Punkt, auf den man in Oman ständig trifft, wenn man im Landesinneren unterwegs ist, das ist die Gastfreundschaft. Ich sage immer, wenn man sich irgendwo in Oman verfährt, wenn man irgendwo in den Bergen unterwegs ist und mal eine falsche Abzweigung erwischt und dann an irgendeinem Bergdorf landet, wo man nicht weiß, wie man weiterkommt, ist das Beste, was einem passieren kann, einfach abwarten, gucken, was die Omanis machen. Meistens kommen sie, meistens fragen sie, was kann ich für dich tun, wie geht's dir? Dann wird man erstmal zu Kaffee und Datteln eingeladen und wird bewirtet. Und zum Schluss sagt der Omani auch noch, danke, dass du mein Gast warst. Und er meint es nicht nur oberflächlich freundlich, sondern er meint es tatsächlich von Herzen kommend und freut sich, Fremde bewirten zu dürfen. Und die Omanis sind sehr, sehr stolz darauf, dass Fremde kommen, um sich ihr Land anzuschauen, auf das sie so stolz sind. Und zeigen das dann auch sehr, sehr offen und freundlich den Besuchern.
Zur Tradition in Oman und zum heutigen Leben gehört natürlich auch die Religion. Und die vorherrschende Religion in Oman, das ist der Islam. Wie ausgeprägt ist das religiöse Leben im Land?
Ja, das ist sehr unterschiedlich, weil Religion ist für die Omanis in erster Linie Privatsache. Gut, es gibt überall Moscheen, man hört 5 oder 6 Mal am Tag den Gebetsruf. Die Omanis gehen in die Moscheen. Aber so im Alltag, jetzt im negativen Sinne, bekommt man davon gar nichts mit, sondern eher im positiven Sinne. Die omanische Auslegung des Islam ist eine sehr tolerante. Das liegt vielleicht an der omanischen Mentalität, an dieser durch die Seefahrergeschichte geprägten Offenheit gegenüber Fremden. Und Omanis haben, wenn ich das mal so auf einen Nenner bringen soll, so ein bisschen die Einstellung, ich habe meine Religion, du hast deine Religion, jeder muss damit irgendwie glücklich werden und sehen, dass er seinen persönlichen Weg findet. Und deshalb gibt es da auch nicht so das Missionarische, was Religionen manchmal haben, sondern das ist alles sehr entspannt und sehr, sehr offen. Und das spiegelt sich zum Beispiel auch darin wider, dass es in den Städten, in Maskat, auch in Salalah, unten im Süden, zum Beispiel auch Kirchen und auch Hindu-Tempel gibt.
Wir haben jetzt viel zurückgeblickt auf die Geschichte des Landes. Wie präsentiert sich Oman heutzutage dem Besucher?
Also für mich ist auch nach den vielen, vielen Besuchen immer noch dieser Kontrast zwischen modern und traditionell. Das ist für mich das, was das Land ausmacht, was mir so viel Spaß dort macht, mich immer wieder fasziniert. Wir haben auf der einen Seite die Hauptstadt, die teilweise ultramodern ist, also nicht so wie Dubai. Das ist alles ein bisschen moderater und ein bisschen gemäßigter, nicht so protzig, sondern eher schlicht, aber eben doch modern. Und wenn man dann von dort losfährt ins Landesinnere und dann in die Berge oder in die Wüste fährt, wo das Leben noch sehr, sehr, ich will nicht sagen archaisch ist, das wäre übertrieben, aber doch traditionell, dann ist das ein Kontrast, der einfach sehr, sehr schön ist. Und die Städte sind teils modernisiert, eben durch die Erdöleinnahmen und auch durch das Gas. Dadurch ist Oman kein armes Land, nicht so reich wie Dubai, wie Doha, wie Katar. Aber doch so, dass es das Land eben modernisieren konnte, auf einen modernen Stand bringen konnte. Und zugleich sind die Omanis sich aber ihrer Geschichte sehr, sehr bewusst und versuchen auch ganz bewusst, diese Geschichte zu erhalten und alte Städte im Landesinneren aus Lehm nicht einfach abzureißen, sondern zumindest erstmal stehen zu lassen und jetzt im Laufe der Jahre auch nach und nach zu renovieren und wieder zum Leben zu erwecken. Und wenn ich dort unterwegs bin oder auch wenn ich das Gästen empfehle, wie sie dort unterwegs sein sollten, dann versuche ich das auch immer ein bisschen in den Hotels wiederzuspiegeln, weil es gibt auf der einen Seite sehr moderne Hotels, gerade in Maskat, aber auch zum Teil in den Städten, im Landesinneren. Und was die Omanis aber in den letzten Jahren sehr schön gemacht haben, sie haben alte Häuser, entweder aus Lehm oder auch aus Natursteinen in den Bergen, hergerichtet als ganz traditionelle und landestypische Gasthäuser. Und wenn man die Hotels so kombiniert, dass man mal in einem modernen, netten, schönen Hotel wohnt und mal in einem sehr urigen, sehr herzlichen Gasthaus irgendwo auf dem Land, dann spiegelt es eben genau diesen Kontrast wider, den das Land ansonsten auch bietet. Was für mich persönlich aber immer noch eine der nettesten Erfahrungen ist und vielleicht das Schönste, was man überhaupt in Oman machen kann, ist, den Kontakt zu den Menschen zu suchen. Denn wenn man sich nur die Dinge anschaut, von A nach B fährt, das ist schön, das ist nett, das ist imposant. Aber die dauerhaftesten und die nettesten Erinnerungen hat man an das Land in der Regel dadurch, wenn man eben mit den Menschen in Kontakt kommt. Und die Omanis sind da auch sehr dankbar für, sie sind sehr offen. Und wenn man irgendwo in den Bergen unterwegs ist und sich verfährt und vielleicht nach dem Weg fragt und dann erstmal zu Kaffee und Datteln eingeladen wird, oder man eine Panne hat und sieht, wie Omanis einem völlig uneigennützig helfen, das sind Erfahrungen und Erinnerungen, die man nicht vergessen wird.
Vielen Dank, Peter, dass du heute mit dabei warst und wir viel von dir erfahren haben über die Historie, aber auch über die gelebten Traditionen in Oman.
Ja, gerne. Danke. Hat mich gefreut.
Das war Peter Franziski. Er ist Autor des Reiseführers Reise Know-how Oman und Inhaber des Spezialreiseveranstalters Bedu Expedition. Und noch mehr Informationen gibt es auch in den weiteren Episoden des Oman Reisepodcasts.
Oman, der Reisepodcast. Mehr Informationen zur facettenreichen Destination Oman unter experienceoman.com.